Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KenFM am Set, hier in unserem sympathischen KenFM-Garten. Neben mir sitzt Michael Ballweg, den man ja inzwischen kennt, der Querdenker. Querdenken, finde ich sehr, sehr schön. Michael, sind wir per Sie oder sind wir per Du?
Also ich würde sagen, wir sind per Du, weil wenn man mal zusammen meditiert hat, dann sollte man auf jeden Fall per Du sein.
Michael, du bist jemand, der in diesem Jahr wie aus dem Nichts auf den Bühnen dieser Republik erschienen ist, um eine Bewegung anzuführen, nämlich die Querdenken-Demo, die es doch geschafft hat, in Berlin wirklich 100.000 Menschen auf die Straße zu bringen, um ja für Demokratie zu demonstrieren, sage ich mal im weitesten Sinne. Corona ist da der Anlass, aber eben nur der Anlass. Wir möchten in diesem Gespräch klären, wer der Michael Ballweg eigentlich ist, woher der kommt, weil der war vorher für uns nicht existent. Es gab ihn, aber er kam aus dem Nichts und er wird aber nicht verschwinden. Er ist gekommen, um zu bleiben. Und wir würden gerne mit dir besprechen, wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist, als was du dich siehst. Und dass es neben Querdenken ja noch viele andere Demonstrationen gibt oder Bürgerbewegungen. Ihr kennt euch, ihr seid keine Konkurrenz. Und was ist der Sinn und Zweck all dessen? Gibt es gemeinsame Motive, gibt es gemeinsame Ziele? Warum machst du das? Weil ich weiß es aus persönlicher Erfahrung, das ist nicht nur schön, das ist auch sehr anstrengend und man wird auch angegriffen. Deswegen die erste Frage an dich, Michael. Wir sitzen ja hier in Berlin. Was treibt dich nach Berlin?
Ja, natürlich das Interview mit dir. Und ich werde dann auch in Berlin jetzt ein paar Themen im Hintergrund klären, weil wir sind ja gerade in so einer kleinen Ruhephase, wo wir jetzt gesagt haben, wir geben die Arbeit oder die Verantwortung wieder an die Initiativen ab. Die zwei großen Demos in Berlin waren doch auch, so wie du es gesagt hast, kräftezehrend.
1. und 29.
1. und 29. Ungefähr die gleiche Situation wie nach den zwei großen Demos im Mai auf dem Cannstatter Wasen, wo wir dann diese 100 Bälle geworfen haben und gesagt haben, jetzt verlasst euch nicht drauf, dass hier Michael Ballweg immer Demos organisiert, sondern geht in die Eigenverantwortung und werdet selber aktiv. Und das haben wir jetzt auch gemacht. Wir machen jetzt so eine organisatorische Pause, wo wir Themen im Hintergrund vorbereiten, wo wir auch ein bisschen Zeit haben, Dinge zu erklären, wo wir natürlich auch Netzwerkarbeit leisten. Und ich selbst habe ja schon lange immer Unternehmen aufgebaut. Letztendlich wird Querdenken jetzt so wie eine Art Start-up, wo man viele kreative Köpfe hat, die aber letztendlich alle in eine Richtung ja auch arbeiten
sollen. Aber das heißt, du lernst jetzt nicht ganz neu, sondern du bist jemand, der schon immer schon organisiert hat. Menschen zusammengebracht, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, war vorher ganz anders. Du bist ja Entwicklung, Software-Schmiede, aber kommen wir gleich drauf. Wer ist denn Michael Ballweg für jemanden, der den jetzt gar nicht kennt?
Ja, ich bin 1974 geboren, bin auf dem Dorf aufgewachsen. Habe vier Brüder, habe seit ich 14 bin mein Geld immer selbst verdient mit Ferienjobs und habe so ein ganz klassisches Modell dann gemacht mit 18 Bausparvertrag, Studium, dann immer nach dem Studium mich eben direkt selbstständig gemacht oder während dem Studium eigentlich schon und habe dann, war auch sehr erfolgreich, finanziell zumindest, sage ich so, habe dann irgendwann gemerkt, dass das finanzielle Mehr nicht unbedingt auch mehr Glück oder mehr Zufriedenheit bedeutet und habe dann so mit 35 angefangen, da mein Lebensziel etwas zu verändern in der Form, dass ich gesagt habe, ich arbeite nicht mehr so viel, ich brauche aber auch nicht mehr, also dieses beliebte Spiel, mein Haus, mein Boot, mein Auto, muss ich nicht mehr spielen und habe folgerichtig jetzt eigentlich Anfang des Jahres meine Firma verkauft oder das Produkt meiner Firma verkauft, das Hauptprodukt, und wollte dann eine Weltreise machen und hatte da aber auch so ein inneres Gefühl, so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob du es kennst, so dieser Verlorenheit, wo man nicht weiß, habe ich mich jetzt fürs Richtige entschieden?
Also wenn man aus dem Hamsterrad aussteigt, dann hat man plötzlich ungewöhnlich viel Ruhe und denkt sich, huch, was mache ich jetzt damit?
Ja, genau. Und ist es auch so richtig, das, was ich wirklich will? Mhm. Und ich hatte immer so ein Pro und Contra. Und dann kam eben diese Corona-Krise und dann war auf einmal dieses Gefühl da, was mich nicht mehr verlassen hat, dass ich gesagt habe, da läuft jetzt irgendwas so schief. Ich habe mich ja auch erst 2 Wochen eingesperrt, habe dann letztendlich geguckt. Dann wurde ja fleißig gelöscht. Dann gab es die Menschen, die mit dem Grundgesetz war. Und dann gab es diesen Berliner Polizisten, der irgendwie gesagt hat, Grundgesetz wollen wir nicht mehr. Oder da gibt es ja diese Stelle.
Das heißt, das hast du verfolgt, was in Berlin war, wo Kai Stut da war. Ich war auch mal auf einem Karawan gesessen. Und so. Das hast du schon alles so mitbekommen.
Ja, das war ja schon später, glaube ich. Das war dann schon, als es... aber diese ganzen Anfänge waren, wo die Menschen noch alleine unterwegs waren. Und dann gab es den demokratischen Widerstand. Ja. Und dann waren die natürlich alle total überlastet. Und dann hatte ich ja auch öfter mal versucht, Kontakt aufzunehmen, hat natürlich nicht geklappt. Und dann habe ich gesagt, bevor ich jetzt was mache unter einem Namen, nicht ohne uns, wo ich die Leute noch nicht kenne, mache ich lieber was Eigenes und definiere auch unser eigenes Ziel. Nämlich, dass wir sagen, wir halten die Corona-Maßnahmen für total überzogen und die Demokratie für gefährdet.
Wenn die Grundrechte, die ja Grundrechte heißen, weil sie immer gelten, wenn die plötzlich eingeschränkt werden.
Genau, sie müssen auch gelten in einer Pandemielage.
Oder gerade in einer Pandemielage.
Und die Regierung muss sicherstellen, dass die gelten. Ja.
Das war für dich so der Moment, wo du zum ersten Mal gemerkt hast, okay, da gehst du auf eine Bühne und das wird nicht überall auch gutiert. Ne? Das ist ja was anderes. Du bist Softwareentwickler.
Ich bin eigentlich BWLer mit IT-Know-how, ja.
Du hast auch mal eine App entwickelt, da konnten Eltern über eine App orten, also wo die eigenen Kinder sich befinden, weil es auf deren Mobiltelefon war. Ja. Was waren das für Kunden, die sowas bestellt haben? Oder war das eine Eigenentwicklung?
Das war eine Eigenentwicklung und es war vor allem eben so, es gab ja in den USA immer diese Totalüberwachungs-App, wo ich drauf gucken kann, da sehe ich meine ganze Familie, wo sind die immer. Und das ging ja eigentlich nach dem Bundesdatenschutzgesetz damals schon nicht. Und haben wir gesagt, wir machen so eine datensparsame App. Und zwar kann ich dann sagen, mein Kind soll um 7.30 Uhr in der Schule sein. Und nur wenn es nicht angekommen ist, dann werde ich als Eltern benachrichtigt. Also ich muss nicht immer draufschauen. Und es arbeitet eben datensparsam. Und es war leider der totale Flop, weil alle Eltern leider auf die Totalüberwachungsvariante stehen und dann immer gesagt haben, warum baut ihr das nicht so wie in Amerika? Und da sage ich, ja, gibt's ja schon. Wir haben eine andere Variante entwickelt, die eben datensparsam ist und damit auch vielleicht nicht nach den Helikoptereltern schreit, sondern eher nach der vielleicht alleinerziehenden Mutter, die noch berufstätig ist, die dann wissen will, ist mein Kind mittags auch bei der Oma angekommen und dann eben nicht im Büro sitzen muss und da einem Kind hinterher telefonieren muss und muss sagen, bist du jetzt schon bei der Oma? Das war so die Grundidee.
Michael, du warst von 1996 bis Anfang dieses Jahres in dieser Branche tätig, hast Software entwickelt, hattest auch ein paar ziemlich große Kunden, zum Beispiel ZF Friedrichshafen, die kennt man natürlich, ThyssenKrupp kennt man auch und natürlich die Robert Bosch GmbH. Und man geht mit solchen Referenzen, wenn man für solche Kunden arbeitet oder wenn die einen buchen, natürlich auch insofern hausieren, das packt man sich auf die Homepage und sagt, guck mal, wir sind seriös, ist klar, würden wir alle tun, als Visitenkarte quasi. Diese Unternehmen haben dir, seit du dich politisch aktiv beteiligst und für die Demokratie kämpfst, ja gebeten, diese Logos von der Seite zu nehmen. Das musst du mir erklären. Geht die Software plötzlich nicht mehr oder was ist das Problem?
Ja, und ich muss dazu hinzufügen, es ist so, wir haben noch großzügige Rabatte gewährt, also im Gegenzug für eine Referenzkundenvereinbarung. Und was wirklich beeindruckend war, ist, dass fünf große Kunden sich an demselben Tag gemeldet haben, nach der ersten, also die Woche, der Dienstag nach der Woche der Demo in Berlin, habe ich fünf gleichzeitige Schreiben gekriegt. Also ich weiß nicht, das sieht mir schon, fühlt sich auf jeden Fall sehr
stark synchronisiert an.
Zufällig an, ja.
Lass uns mal an den Punkt kommen, wo du gesagt hast, okay, ich organisiere eine Demonstration. Du bist ja neu in diesem Demonstrationsgeschäft.
Ja.
Das war in Stuttgart. Wann war das und was waren das für, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst und mit wem du das besprochen hast, vielleicht mit deiner Frau. Ich werde in Stuttgart jetzt auf dem Cannstatter Wasen, das ist eine riesige Freifläche, da haben die Fantastischen Vier ihre 70.000 Konzerte, wo 70.000 Leute kommen, Konzerte gegeben, also das ist die riesigste Fläche. Dort möchte ich gerne eine Demonstration machen und die soll Querdenken heißen und das ist unser Ziel. Weißt du noch, wann das war und wo du gesagt hast, okay, ich muss das mit jemandem besprechen, bevor der das aus der Zeitung erfährt?
Also es war so, dass tatsächlich meine Frau von Anfang an kritischer war und wir hatten eine sehr schwierige Phase in der Zeit, wo ich beschlossen habe, dass die Familie sich in einen zweiwöchigen Lockdown begibt, weil ich habe dann immer gesagt, so, ich bin Projektmanager, wenn man nicht weiß, was im Projekt funktioniert, dann erhält man erstmal den Status Quo und sammelt sich und dann macht man halt mal das. Und meine Frau hatte schon viel früher gesagt, das ist alles Humbug, meine Tochter irgendwie auch, so von wegen, warum drehst du durch, was soll das überhaupt? Und also meine Frau war sehr früh dabei und hat gesagt, ich unterstütze das.
Jetzt machst du mal was Richtiges.
sozusagen, genau. Jetzt muss ich kurz reflektieren. Nee, wir hatten ja dann die kleine Demo erstmal mit den 180 Leuten. Da hatten wir unseren ganzen Freundeskreis angeschrieben und haben gesagt, hey, Bundesverfassungsgericht hat gesagt, wir dürfen jetzt wieder demonstrieren, kommt ihr mit? Und dann war erstmal so Totschweigen in der Gruppe.
Nach dem Motto, was macht denn der Michael da?
Ja, so auch einige so gesagt, ja, ist ja in 3 Monaten wieder vorbei. Mhm. Und dann sind meine Frau und ich tatsächlich alleine los mit unserem Rucksack und unserem Grundgesetzschild und haben halt gesagt, dann zur Not lasse ich mich auch auslachen in 2 Monaten, wenn das alles wieder vorbei ist, dann habe ich mich gerne geirrt.
Hm. Kurze Zwischenfrage, ich habe lange in Baden-Württemberg gelebt, du bist ja Schwabe, was man ja auch am Sound so ein bisschen hört.
Also ich bin eigentlich aus Wertheim, aber
okay. Das
ist halt lange Zeit.
Ja. Aber Stuttgart ansässig jetzt.
Ja, ja, seit 25 Jahren, ja.
Genau, die Stadt, wo Porsche und Mercedes produzieren lässt und wo es immer Smogalarm gibt.
Ja.
Das ist die Stadt, weil sie im Kessel liegt. Aber eine sehr schöne Stadt. Haben sich die Schwaben und deren Engagement und sich mit der Regierung anzulegen, hat sich das geändert seit Stuttgart 21 und seit da Wasserwerfer auf Menschen gerichtet wurden?
Das kann ich tatsächlich gar nicht beurteilen, weil ich, wie gesagt, ich war bis vor 3 Monaten tatsächlich total unpolitisch, habe das immer nur in den Nachrichten beobachtet.
Das heißt, du bist auch nicht zu diesen Stuttgart 21 Demos gegangen?
Nee, ich war noch nie auf einer Demo vorher. Mhm.
Obwohl es vor der Haustür war, hast du es immer aus den Nachrichten?
Ja, es war so ein... Gut, ich habe viel gearbeitet und war wirklich wenig politisch. Habe alle 4 Jahre gewählt und war sozusagen voll auf der regierungskonformen Linie.
Wenn du jetzt im Nachhinein dir überlegst, was du damals in der Zeitung gelesen hast über diese schlimmen Buben, die da bei Stuttgart 21 gegen den Staat sind und so weiter, denkst du heute anders über sie?
Ja, absolut. Also ich sage, das muss komplett aufgearbeitet werden und auch das Thema Dieselfahrverbote ist ja das nächste Thema, wo sich jetzt im Lockdown gezeigt hat, dass... Wenn keine Autos da sind, hat Stuttgart trotzdem die gleiche Feinstaubbelastung. Also kann es ja nicht an den Autos liegen.
So Kleinigkeiten. Ja. Gut, okay, aber du bist eben jetzt seit...
Also nachdem ich erlebt habe, wie über unsere Demos berichtet wurde, habe ich große Zweifel, dass das bei den anderen großen Themen davor korrekt gelaufen ist.
Das heißt, dein Blick auf die Massenmedien hat sich geändert.
Total, ja.
Okay, komm mal zurück. Du bist alleine mit diesem Schild, mit deiner Frau und noch ein paar dabei. Nicht von den 180 Leuten sind nicht ganz viele dabei, aber es sind schon ein paar dabei. Wie waren die Reaktionen damals?
Also die Reaktionen waren eigentlich noch gut. Also da gab es keine große negative Reaktion, sondern einfach, wir haben halt demonstriert. Mhm. Die Zeitung hat natürlich geschrieben, irre Corona-Demo, Mindestabstände nicht eingehalten und all diese Themen.
Ja.
Und wir haben dann gleich den Mittwoch drauf, weil ich ja demonstrationsunerfahren bin, habe ich dann gesagt, wir machen immer Mittwochs- und Samstags-Demo. Mittwochs eine kleine Demo zum Üben und Samstags dann die große Demo, um dann das Gelernte auch umzusetzen. Und dann war die nächste Woche drauf 500 da. Da war der Schlossplatz natürlich viel zu klein. Mhm. Und dann hieß es wieder, keine Mindestabstände. Und dann habe ich eben angefangen zu sagen, jetzt muss ich mal gucken, wie wir das Spiel aktiver spielen. Habe dieses Mindestabstände und 6 Quadratmeter pro Person. Und wir brauchen ja viel größere Flächen. Und so bin ich dann auf den Cannstatter Wasen gekommen, weil da hat es ja Platz.
Ja.
Und dann hatte mich die Stadt noch so ein bisschen ausgelacht und hat gesagt...
Kommt eh keiner.
Genau, ich hatte ja gleich gesagt, die 68.000 Quadratmeter, sind ja nur 10.000 Leute, dann bei 6 Quadratmeter kriegen wir locker voll. Wir brauchen eigentlich mehr Platz, also stellt uns noch zusätzliche Flächen bereit. Mhm. Und das wurde ein bisschen belächelt. Es gab ja auch von den, teilweise von den Demonstranten natürlich Kritik, dass sie gesagt haben, jetzt gehen wir da raus und dann sieht uns keiner in der Stadt. Und dann sind wir vor den Toren Stuttgarts und werden nicht wahrgenommen, aber das konnte ich ja dann zumindest umkehren. Wir wurden ja ganz deutlich wahrgenommen.
Das heißt, ihr habt auch zum ersten Mal gemerkt, auch wenn man selbst Medien macht, wenn man selbst zu YouTube was, dann wird das schon wahrgenommen und wenn man dann, man muss darauf hoffen und das funktioniert auch, dass es heute eben ein Schneeballprinzip im Netz gibt, auch wenn die Stuttgarter Zeitung oder Südwestrundfunk nicht unbedingt erscheint, bemerken die das trotzdem. Hättest du gedacht, dass das so schnell, und ich sage immer wieder in Baden-Württemberg, weil die Schwaben sind doch sehr zurückhaltend, bis auf den Rebell vom Lautertal, den ich noch kenne, und seinen Vater. Aber wenn sie dann mal sind, hättest du gedacht, dass das so Fahrt aufnehmen würde, dass du, sagen wir, am Ende des Jahres werden wir 100.000 in der Hauptstadt sein?
Ich hatte mal so einen Brief an die Bundeskanzlerin geschrieben, dass dieses Freiheitsvirus hoch ansteckend ist und hatte dann auch mal gesagt, wie die Demos so gehen. Und da war ich dann nach der 10. Demo bei 50.000 Teilnehmern. Und wenn man es weitergerechnet hätte, wäre es natürlich in die Dimension gegangen. Aber ich muss ehrlich sagen, es hat mich gerade der 29.8. auch nochmal schwer beeindruckt. Wir sind heute jetzt nochmal über die Strecke gefahren und es ist einfach echt irre groß.
Was sind denn die offiziellen Zahlen? Wie viele Menschen waren denn am 29. da?
Also wir haben keine offizielle Zahl ermittelt, weil ich muss ehrlich sagen, wir möchten gerne mal über Inhalte sprechen. Und es waren einfach unheimlich viele Menschen. Also die alleine, wenn man die schiere Länge der Straße sieht, plus die Seitenstraßen, und war ja alles voll. Mich hat es ein bisschen auch persönlich genervt, dass wir am 1.8. war ja die Zahlendiskussion wochenlang.
Ja, 20.000, 17.000.
17.000, genau, dann die Polizei 30.000. Ich habe keine Zahl, aber nachdem die Versammlungsfläche doppelt so groß war wie am 1.8., waren es mindestens doppelt so viele wie am 1.8. Mhm.
Lass uns über die Inhalte sprechen. Wer bestimmt, welche Inhalte auf die unterschiedlichen Bühnen kommen? Gibt es da so ein Headquarter, wo man sein Häkchen haben muss? Wer steckt hinter Querdenken? Ist das zentral organisiert? Ich war einmal in Stuttgart und habe gesehen, da war ein ziemlich langer Schreibtisch. Da saßen sehr viele Menschen, die alle auch Demonstrationen unerfahren waren. Mhm. Ich habe das als so eine wilde Truppe empfunden, WG-mäßig. Aber wie kam es dazu? Wie ist das organisiert?
Also ich hatte ja ursprünglich mal gesagt, ich mache Querdenken nur in Stuttgart, weil ich sage, ich möchte was vor meiner Haustüre verändern. Ich hatte gesehen, wie es dem nicht ohne uns erging, im Sinne von, die haben es bundesweit gemacht und sind dann ertrunken und konnten dann einfach das gar nicht abarbeiten. Vielleicht waren sie auch selber überrascht von der Menge, hatten vielleicht gedacht, wir starten auch ganz klein und huch, auf einmal sind noch viel, viel mehr besorgte Menschen da. Und von daher hatte ich immer gesagt, ich mache es gleich mit Querdenken 711 Stuttgart, weil für das will ich Verantwortung übernehmen. Man muss sich ja immer selber überlegen, für was möchte und kann ich auch Verantwortung übernehmen. Und dass ich dann haben wir das eben relativ professionell gemacht und haben gesagt, wir möchten jetzt anderen Menschen auch helfen, schnell Demonstrationen zu organisieren. Ich muss mir jetzt nicht um Namen Gedanken machen, ich muss mir nicht um Logo Gedanken machen, meine T-Shirts sind schon fertig, ich habe ein kleines Demo-Handbuch, wo drin steht, wie mache ich so eine Demo. Ich habe die juristische Unterstützung durch die Klagepaten.
Ganz wichtig.
Ganz wichtig, wird immer wichtiger, vor allem in Bayern. Und haben dort gesagt, wir machen einfach so ein Minimalset, machen auch ein Manifest, wo letztendlich nur drin steht Grundrechtseinschränkungen plus Neuwahlen 2020, war ja mal so eine Idee, dass man sagt, die Opposition kommt vielleicht dann ins Arbeiten, wenn man sie ein bisschen unter Druck setzt, hat nicht funktioniert, haben wir es geändert. Und ansonsten sind wir eine Organisation ohne Spitze. Das heißt, Querdenken 711 steht neben allen anderen Organisationen. Wir stehen natürlich ein bisschen weiter vorne jetzt, weil wir eben schon länger die Demonstrationen machen.
Und es gibt jetzt in verschiedensten Städten, ich weiß nicht, wie hoch die Zahl im Moment ist.
82.
Haben Sie Ihre Postleitzahlen in das Querdenken, um zu zeigen...
Vorwahl.
Genau, immer die Vorwahl und zu sagen, wir arbeiten an derselben Sache, wir haben dieselben Interessen. Ja. Kannst du ganz kurz zusammenfassen, was ist denn euer gemeinsamstes Interesse?
Das gemeinsamste Interesse ist die Aufhebung der Grundrechteeinschränkungen. Und natürlich auch viele besorgte Eltern dabei, die das, was gerade mit den Kindern passiert, nicht mehr ertragen. Und jetzt eben ganz neu auch die Umsetzung von Artikel 146.
Das heißt, mal drüber nachdenken, ob Deutschland nicht das, was versprochen wurde, hin 146 sagt, wir brauchen vielleicht eine neue Verfassung, ein neues Gesetz. Es muss eine gemeinsame Wahl zwischen allen Bürgern geben. Das wurde ja mit der Wende erklärt, dass das jetzt alles okay so sei. Ja. Da haben wir auch ein sehr langes Interview zu gemacht.
Und wir brauchen nicht, ich muss auch noch korrigieren, wir brauchen nicht ein neues, aber wir müssen darüber nachdenken, wie kann man das verbessern. Ja. Weil das, was gerade passiert, dass die Regierung sich immer mehr selbst ermächtigt, konnte ja durch dieses Werk nicht verhindert werden. Und da muss man drüber nachdenken, wie können wir das Werk so verbessern, dass sowas eben nicht mehr passiert.
Und direkte Demokratie wäre ja eine Möglichkeit.
Wäre eine, da müssen natürlich die Medien auch mitspielen. Ne?
Ja. Sind die Medien auf unserer Seite und wer ist uns?
Ja, ich würde sagen, im Moment, genau, wer ist uns? Ich würde sagen, wir sind die Demokraten, aber wurde ja auch bestätigt jetzt in dieser kleinen Bundestagsdrucksache. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die wurde von den Linken gestellt. Und da steht drin, dass die Rechten keinen Erfolg hatten mit der versuchten Unterwanderung und auch später nicht in der Lage waren, die Demonstration propagandistisch für sich zu nutzen und zu vereinnahmen. Das heißt, die Demonstration bestand hauptsächlich aus demokratischen Teilnehmern.
Okay, lass uns ganz kurz über den Sturm auf den Reichstag sprechen. Was war da los?
Weiß ich nicht, ich war ja nicht da.
Aber was hast du aus den Medien erfahren und was ist so sonst so durchgesickert? Gab es einen Sturm auf den Reichstag, der durch drei Polizisten verhindert werden konnte?
Nee, es gab, glaube ich, Menschen, die sich friedlich auf die Treppe des Reichstags setzen wollten und später dann von der Polizei da runtergedrängt wurden. Mhm. Für mich, ich kenne die Bilder aber nicht, habe es bis heute nicht angeguckt, weil ich einfach sage, Energie folgt der Aufmerksamkeit und ich möchte meine Energie gerade in eine andere Richtung nach vorne lenken.
Da spricht der Buddhist, würde ich mal sagen. Natürlich ist so, da wurden dann immer diese alten Kaiserflaggen gezeigt. Wir haben ja sehr viel Material während der Demonstration am 29. auch gedreht und wir haben wirklich hochintelligente Töne bekommen, weil die meisten Bürger waren wirklich sehr wach. Ja. Und ich erinnere mich an einen O-Ton eines Menschen, der aus Jugoslawien kam, der gesagt hat, es sind Leute da, die anders denken als er, aber er kann damit leben. Mhm. Er kann das ertragen und seine Kinder auch. Das ist Demokratie, dass es da eben auch Leute gibt, wo ich denke, die verstehe ich gar nicht, aber die darf es auch geben.
Und genau das ist Querdenken. Wir öffnen den Debattenraum und ich habe immer gesagt, wir tun auch das Schubladendenken ablegen. Mhm. Es dürfen alle miteinander reden und wir müssen uns nicht irgendwie selbst Verbote auflegen und sagen, mit dem darf ich nicht reden.
Mhm. Aber es ist heute ganz wichtig, dass man sagt, muss ich erstmal von dem und dem und dem distanzieren. Ja. Dann bleibt keiner mehr übrig im Letztlichen.
So. Und deshalb habe ich mich gefreut, dass der Ralf jetzt das Interview mit dem Anselm und mit dem Volkslehrer gemacht hat. Ja. Ja. Weil man da einfach gesagt hat, jetzt tut man mal zwei gegensätzliche Positionen wieder an einen Tisch setzen und lässt sie diskutieren. Und das ist doch auch das, was passieren muss.
Und je radikaler die sind, desto mehr gibt es auch zwischen den Köpfen, wo ich sage, das ist ja nicht meine Meinung. Aber es gibt diese Menschen, es gibt sie. Und wir müssen mit diesen Menschen, diesen superschrägen Vögeln, irgendwie klarkommen. Die sind einfach da.
Ja? So. Und ich will auch sagen, ich komme ja von einem kleinen Dorf. Wir hatten immer so ab mit 16 dann haben wir uns abends immer zu einem Bier getroffen. Und da war auch, damals hießen die noch Skinheads, ein Skinhead dabei. Und wir haben immer versucht, den Skinhead zu überzeugen, dass er falscher Meinung ist. Und er hat versucht, uns zu überzeugen, dass wir falscher Meinung sind. Und ich weiß jetzt nicht, was aus ihm geworden ist. Mhm. Aber auf jeden Fall, was nicht passiert ist, dass auf einmal zwei oder drei oder vier Skinheads da saßen. Das ist ja immer die Angst, die uns jetzt propagiert wird, wenn wir mit diesen Menschen reden. Dann werden wir alle auf einmal Skinheads, wie die, sondern es ist ja eher auch so, dass wir auch die Möglichkeit haben, die zu überzeugen. Man weiß ja nicht, welche Traumata die erlebt haben oder was mit denen passiert sind. Warum? Also extreme Meinungen deuten ja immer darauf hin, dass auch vielleicht schwere Kindheitserlebnisse oder irgendwas anderes vorgefallen ist. Damit ich zu so einer Meinung komme.
Da sind wir natürlich dabei, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir ganz stark uns identifizieren mit einer politischen Meinung, mit einer Ideologie und dann anfangen, unsere Erlebnisse in der Kindheit zu projizieren auf den anderen. Wir brauchen ein Feindbild, an dem wir uns abarbeiten können. Und da kann ich an dieser Stelle nur dazu raten, sich nochmal mit Erich Fromm zu beschäftigen, die Kunst der Liebe. Da steht sehr viel über uns drin. Man liest das und denkt, Mann, das bin ja ich. Ich bin ja gar nicht so super neutral, sondern ich bin ja auch, kann ich nur raten, das zu machen. Als wir damals in Stuttgart waren, ich war ja auch mal in Stuttgart, haben wir im Keller meditiert. Das war keine Show. Kannst du mal sagen, seit wann meditierst du auch mit Mitarbeitern und lädst du jeden, der zur Tür reinkommt, dazu ein?
Also es ist für mich ein gutes Element, also ich arbeite sehr stark energiebezogen. Und für mich ist es dann ein sehr gutes Element, wenn man auch Menschen noch nicht kennt, zu sehen, meinen die es ernst oder meinen die es nicht ernst. Und meditieren tue ich seit circa 2015. Hatte jetzt das Glück, nochmal im Januar tatsächlich in Dubai zu sein, eine Woche meditieren mit Joe Dispenza. Da meditiert man dann auch 8 Stunden am Stück und merkt einfach, wie man dann runterkommt, wie man seine Gedanken auch frei macht. Merkt auch, dass eigentlich alles schon in einem drin ist und dass man gar nicht so viel immer im Außen suchen muss. Und seit ich das halt erlebt habe, versuche ich das auch weiterzugeben.
Du machst auf mich und auf viele einen Eindruck, wir haben dich ja auch in Talkshows gesehen, bewusst auf Show, das, was man dir an den Kopf geworfen ist, so abgeperlt. Du machst auf uns alle einen sehr in sich ruhenden, friedlichen Eindruck, den kann man gar nicht triggern. War das immer so?
Nee, also es war sicherlich eine Lernphase, aber dadurch, dass ich diese Senior-Experten-Software entwickelt habe, wo ich mit vielen Rentnern zusammengearbeitet habe. Was ich immer an denen bewundert habe, war einfach deren Ruhe und deren Ausdauer, weil die hatten halt schon viel Lebenserfahrung und die haben immer gesagt, ach, wenn der Schrank jetzt mal umfällt, ist auch nicht so schlimm, das Leben geht trotzdem weiter. Und wenn ich mich so an frühe Projektmanagement-Jahre erinnere, da war es halt so, der Schrank ist umgekippt und dann gab es erstmal Notfall-Meetings und Krisenpläne. Und das ist jetzt auch so, also ich habe halt das Gefühl, wir haben einen großen Teil des Weges schon erreicht und bin da sehr zuversichtlich und es gibt mir vielleicht auch die Ruhe und die Energie, den Weg so weiterzugehen, wie ich ihn bisher angefangen habe.
Wenn von Querdenken die Rede ist und wenn Querdenken-Demonstrationen angemeldet werden und der Senat in dieser Stadt versucht, das zu verhindern, hat er ja versucht, Rot-Rot-Grün muss man dazu sagen, dann habt ihr immer eine ganze Armada von Anwälten dabei, der ein oder andere auch relativ laut und sagt, Entschuldigung, das ist mein Klient, lassen Sie den Mann los. Ja. Wie kommt es zu dieser Zusammenarbeit mit dieser Art von Anwälten?
Also es war so, ganz am Anfang hatte ich ja in eine Facebook-Gruppe eine Anzeige gestellt, wo ich gesagt habe, ich bin bereit, 25.000 Euro zu investieren für einen Anwalt, der mir hilft, das Versammlungsrecht wiederherzustellen und Menschen, die dann auf der anderen Seite helfen, das Marketing technisch zu betreuen. Und dann hatte ich mal gesagt, wir brauchen das so, wir müssen das aufbauen wie ein Fußballspiel, weil ich bin so ein Mensch, ich sehe alles ein Stück weit spielerisch. Okay. Hast du vielleicht schon bemerkt?
Ja, schon gemerkt.
Und wir brauchen Angriff, Mittelfeld, Verteidigung und wir müssen letztendlich möglichst viele Zuschauer motivieren, an dem Spiel mitzumachen. Mhm. Und da hatte sich dann der Ralf Ludwig gemeldet, beziehungsweise irgendjemand hat mir gesagt, da gibt es diese Gruppe, Corona-Pandemie fällt aus. Und da habe ich den Ralf Ludwig kennengelernt und der hat dann gesagt, ja klar, jetzt klagen wir mal beim Bundesverfassungsgericht. Und dann hat er das ja gemacht und so ist eben der Weg entstanden, dass er mit den Klagepaten die juristische Seite aufgebaut hat. Mhm. Ich mache letztendlich die Straße, die Organisation des Widerstands auf der Straße. Er macht das sehr gut und macht sein Anwaltsnetzwerk größer.
Das ist wirklich dezentral organisiert und die Menschen sagen, ja, es kann nicht jeder auf seinem Gebiet ein Experte sein, sondern nehmen wir es mal wie beim Flughafen, da gibt es den Pilot, da gibt es jemanden, der die Maschine von A nach B bringt, belädt, aber es gibt auch den Maschinenbauer, da gibt es die Flugsicherung und sie alle zusammen organisieren diesen Flugverkehr.
Ja,
das
genau.
So muss man das sehen.
Und so machen wir es auch und so machen wir es auch mit Querdenken. Wir sagen, für Querdenken gibt es jetzt Querdenken bundesweit mit diesem Minimalmanifest. Dann gibt es natürlich noch die Eltern für Aufklärung, die Ärzte für Aufklärung, die Anwälte für Aufklärung, die vielleicht die 5G-Leute, die Impf-Leute und da hat sich ein ganz großes Interessen oder sehr weitreichende Interessen oder besorgt, ich würde es auch mal sagen, Sorgen, wo es besorgte Bürger gibt und dann haben wir jetzt eingeführt auch Verbindungspersonen zwischen den Organisationen, dass wir einfach schneller kommunizieren können und derjenige, der jetzt sagt, ich möchte demonstrieren, und ich hab vielleicht noch ein Kind in der Schule, der sagt halt, ich mache mit bei Eltern für Aufklärung, bei Querdenken und bei Klagepaten, wenn ich die rechtliche Unterstützung brauche. Derjenige, der sagt, ich bin kein Impffreund und ich möchte mehr zum Impfen wissen, der macht bei dem Impfverband mit und wenn er noch auf die Straße gehen möchte, bei Querdenken. Und so ist es organisiert. Damit kann sich auch jeder von seiner Energie auf sein Thema fokussieren. Und es entstehen nicht diese riesigen Diskussionen, wenn ich jetzt alle erstmal zusammenbringen will und sage, wir machen jetzt ein einheitliches Manifest, dann wird es ja ein monatelanger Prozess.
Habt ihr vor, eine Partei zu gründen?
Nee, gar nicht. Also wir haben jetzt auch unser Manifest nochmal festgelegt. Wir bleiben eine außerparlamentarische Bewegung, weil für uns ist das Parteiensystem gescheitert. Und folgerichtig ist ja auch die Forderung nach dem Artikel 146.
Hat irgendjemand gerade den Laubfeger angemacht?
Ja.
Das hat man davon, wenn man Auto dreht.
Ja, genau.
Wir machen einfach weiter.
Das Thema war nicht angenehm genug. Ja.
Es kommt auch noch ein Helikopter.
Ja.
Wir sind hier im Regierungsviertel, muss man dazu sagen.
So was aber auch, ja.
Lass uns beim Thema bleiben.
Genau, wir bleiben da einfach dabei. Ja. Nee, also von daher, nein, Partei ist für mich keine Lösung. Ich habe ja jetzt mich in Stuttgart als Oberbürgermeister beworben.
Aber nicht, um Oberbürgermeister zu werden, oder?
Doch, natürlich, weil das ist ja eine wichtige Rolle und ja, ist auch mit relativ viel Befugnissen ausgestattet. Also man darf ja der Polizei dort direkte Anweisungen geben. Mhm. Und wenn eben in der Corona-Verordnung drinsteht, dass aus sonstigen Gründen keine Mund-Nase-Bedeckung zu betragen ist, dann kann natürlich die Polizei auch informieren. Man ist auch Arbeitgeber des Gesundheitsamtes und der der Versammlungsbehörde.
Aber man wird auch plakatiert und die Presse muss mit einem reden, weil man ja der Anwärter ist, Oberbürgermeister
genau,
zu sein. Das ist auch noch so marketingtechnisch im Hintergrund. Frage an dich, brodelt es in der Bevölkerung?
Also ich habe den Eindruck, ja. Ich hatte ja gestern meine erste Wahlveranstaltung für meine OB-Wahl.
Stuttgart?
Stuttgart, genau, weil ich auch sage, wir müssen versuchen, auch das System von innen zu verändern und nicht nur von außen mit den Demonstrationen. Und da war es doch so, dass viele interessierte Menschen kamen.
Du wirst beschimpft.
Ich hatte erstmal so ein bisschen Respekt und dachte, jetzt kommen viele und sagen, ihr Covid-Idioten, was macht ihr eigentlich? Und habe es dann doch aber ganz anders erlebt, dass viele auch kritisch nachgefragt haben und sagen, was macht ihr da eigentlich? Viele haben auch gesagt, wir kennen euch schon von YouTube. Also man merkt einfach, dass da eine große Reichweite auch da ist. Viele haben ja auch erzählt, sie trauen sich noch nicht, weil sie dann in der Firma geächtet werden. Oder ist ja was ganz Schlimmes passiert bei dem Dirk Koke, der die Leinwände hier in Berlin gemacht hat. Der musste ja seine Firma dann schließen hinterher, aber nicht deshalb, weil auf der einen Seite, weil er keine Aufträge mehr hatten, aber auf der anderen Seite auch, weil die Mitarbeiter gesagt haben, ich kann bei dir nicht mehr arbeiten, weil ich darf im Sportverein die Kinder nicht mehr trainieren, weil die Mütter gesagt haben, Nazi darf hier meine Kinder nicht trainieren. Und das merkt man, dass einfach auf der einen Seite sehr viel Wachsamkeit oder Bewusstsein schon da ist in der Bevölkerung, auf der anderen Seite aber natürlich auch sehr viel Angst, was passiert, wenn ich mich raustraue. Mhm.
Würdest du sagen, wir sind so ein bisschen im Moment wie ein Vierteljahr vom Mauerfall in der DDR?
Das weiß ich nicht, weil da war ich gerade 13
okay.
Und ich habe es im Schullandheim erlebt und unser Lehrer war damals ganz aufgeregt und ich wusste gar nicht so richtig, was passiert da jetzt eigentlich. Mhm. Weil wir haben als Kinder auf dem Dorf, da waren dann immer die Amerikaner mit ihren Manövern und wir waren eigentlich dann immer mit dem Fahrrad unterwegs und haben versucht, da irgendwas abzustauben. Gerade diese Leuchtsticks, die es da gab. Und von daher kann ich es nicht sagen, aber ich höre es aus vielen, die unter Querdenken in Ostdeutschland aktiv sind, dass die Situation anscheinend vergleichbar ist.
Also ich habe neulich Katrin McLean interviewt, eine Publizistin aus der ehemaligen oder aus der DDR, die jetzt in Hamburg lebt, der auch ein gutes Buch bei Rubicon rausgebracht hat, Geschichten aus Ost und West. Und die hat mir gesagt, ja, das war sehr erstaunlich. Der Erfolg der Demonstration in der DDR damals war auch deswegen da, weil die Westmedien als Geschmacksverstärker gearbeitet haben. Also Leipzig hat viel über Dresden erfahren. Und jetzt bei den Demonstrationen in unserem BRDDR-Land erfährt man eben nichts davon. Und das heißt, leisten wir ja unter anderem auch. Huch, ich bin ja gar nicht alleine.
Ja.
Und das finde ich sehr interessant. Nee, wir sind nicht alleine. Und ich glaube auch, dass Covid-19 nur so ein Korken ist. Aber der Druck war schon vorher in der Flasche. Mhm. Ich glaube, die Leute sind sehr, sehr unzufrieden mit dem, was man ihnen als Demokratie verkauft. Lass uns ganz kurz aufs Kanzleramt kommen. Angela Merkel hat ja hellseherische Fähigkeiten. Wie sieht es denn eigentlich so mit der Bilanz aus? Wie viele Leute sind in Kurzarbeit? Wie viele Leute sind arbeitslos? Wie läuft das? Kann sie auch fast stolz sein?
Ich war sehr beeindruckt, dass die Kanzlerin gestern die Infektionszahlen auf die 100er genau schon berechnet hat, also 19.200. Also nicht irgendwie 20.000 vielleicht oder 10.000 oder 15. Ich habe dann mal im Vergleich mir einfach angeguckt, wie viele Menschen sind denn seitdem in Kurzarbeit, seit diese Maßnahmen angefangen haben. Das sind 6,7 Millionen und das sind dann 82.000 pro Tag, wenn man jetzt 90 Tage als Basiszeitraum nimmt. Und das ist doch eine sehr, sehr schlechte Leistungsbilanz für eine Bundesregierung.
Diese Zahlen tauchen aber komischerweise nie auf, ne?
Ja, die werden, man kann es immer wieder mal anmerken, aber es erscheint leider nicht, wie massiv ja auch die Auswirkungen auf die Wirtschaft sind. Ich meine, der Ernst Wolf ist ja da Experte und mahnt ja auch immer wieder. Und hat ja auch bei uns auf der Demo in Leonberg eine großartige Rede schon dazu gehalten. Es ist natürlich auch ein Mittel, um die Bevölkerung noch stille zu halten. Wobei ich glaube, die meisten Menschen wissen auch, dass auf die Kurzarbeit eben auch Arbeitslosigkeit folgen kann und dass es kein Garant ist, dass man dann wieder zurückgeht in den Job.
Kannst du mir erklären, warum es immer noch so ist, dass die Medien von Infektionszahlen so sprechen, als wenn jeder Infizierte jemand wäre, der praktisch mit dem Tode ringt?
Ja, diese ganze Panikmache versteht natürlich kein Mensch mehr. Es gibt ja auch inzwischen verschiedene Ärzte, die davor warnen, Es gab gestern auch einen Artikel oder heute, glaube ich, in der Welt Online, dass, ich glaube, ein Schriftsteller, der das schon im April gesagt hat, das sind meistens dann immer leider Plusartikel. Das heißt, alle kritischen Artikel, entdecke ich immer so, sind die Plusartikel, die dann eben nicht gelesen werden. Die Panik gibt es umsonst. Für richtige Informationen muss man dann tiefer in die Tasche greifen. Und das ist natürlich sehr traurig, aber auch das, also es wird ja immer offensichtlicher, dass diese reinen Infektionszahlen, ich glaube sogar der thüringische Ministerpräsident hat jetzt mal was gesagt, hat gesagt, wir dürfen das nicht mehr so einseitig sehen. Also klar, es geht ja darum, unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Und das ist seit Monaten unterlastet. Und dann ist es schon verwunderlich, wenn man jetzt wieder in den Panikmodus umschaltet und sagt, wir sehen jetzt 19.200 Infizierte. Außerdem, wenn man das jetzt exponentiell hochrechnet, werden wir wahrscheinlich dann in, weil das ist ja nicht pro Tag 19.200, sondern es geht dann exponentiell. Dann müssten wir eigentlich am 15.12. mit der Pandemie durch sein. Dann haben wir die Herdenimmunität.
Ich finde es erstaunlich, dass es in diesem Land auch möglich ist, dass Ärzte und Koryphäen, die von dem aktuellen Kurs, dem Drosten-Kurs und RKI-Kurs und Gates-Kurs abweichen, dass deren Videos aus dem Netz gelöscht werden. So etwas würde ganz stark angeprangert in Russland, in Nordkorea und in Iran und China. Bei uns ist das dann einfach so, dass man den Standards nicht entspricht. Das finde ich bedenklich, aber ich glaube, immer mehr Menschen wachen auf. Kommen wir zum Schluss dieses Interviews. Wir werden uns eh nochmal zum KenFM im Gespräch treffen, aber es sollte eine ganz kurze Geschichte hier sein. Wo stehen wir denn nächstes Jahr? Also man spricht ja von Lockdown und dann...
Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht, weil ich immer so meinem Bauchgefühl folge und die Entwicklung so dynamisch ist, dass ich nicht, also ich verfüge nicht über hellseherische Fähigkeiten. Mhm. Ich kann dir sagen, was sind die nächsten Schritte. Wir haben jetzt nochmal die große Demonstration in Leipzig, zusammen mit Querdenken Leipzig, die wir gemeinsam organisieren. Die ist am 7.11. Dort machen wir eine stationäre Demo und dann den historischen Marsch über den Leipziger Ring. Und dann habe ich jetzt diese Woche, ich hatte ja versprochen, wir kommen nochmal nach Berlin, habe eine Demonstration angemeldet unter dem Titel Willkommen 2021, das Jahr des Friedens und der Freiheit, am 31.12. in Berlin.
Wo alle Plätze besetzt sind wegen Silvester?
Dann hatte ich mich darüber gewundert, dass die Polizei zurückschreibt, dass alles, also die komplette Straße des 17. Juni bis unter den Linden, alle Seitenstraßen und das komplette Regierungsviertel wären belegt für Veranstaltungen durch die, ich glaube, die heißt Silvester Berlin GmbH. Da habe ich dann auf die Webseite geguckt und die sagen letztendlich, es gibt was vor dem Brandenburger Tor, aber es endet 100 Meter vor der Siegessäule und sonst gäbe es noch ganz viele Sperrzonen. Also scheint nicht abgestimmt zu sein, diese Information, aber ich habe mir dann das Programm angeguckt und es hört sich sehr vielversprechend an. Also es gibt, es hieß, es gibt Tanz bis tief in die Nacht, Feuerwerk, ein Riesenrad, Speisen und Getränke sogar, dürfen wir auf unseren Demos ja nicht machen. Und noch irgendwas. Also von daher haben wir gesagt, wir kommen auf jeden Fall nach Berlin, falls die offizielle, Feuerwerk gibt es noch, genau. Klar. Falls die offizielle Silvesterparty ausfällt, dann nutzen wir das, um für unsere Grundrechte zu demonstrieren. Und ansonsten können wir ganz normal mit der Stadt Berlin feiern. Es gibt morgen eine Pressemitteilung dazu, da regen wir noch die Stadt Berlin an, doch die Corona-Verordnung entsprechend anzupassen, weil es sind 333.000 Quadratmeter. Und das reicht dann für 56.000 Leute. Und in der Corona-Verordnung stehen, dass Veranstaltungen im Freien nur 5.000 Leute haben.
Hier wird also wieder mit zweierlei Maß gemessen?
Nein, ich freue mich, dass die Stadt Berlin, also das ist die größte Silvesterparty, die es jemals gab. Mhm. Also so groß war die Silvesterfeiern vor Berlin ja nicht. Mhm. Vielleicht weiß die Bundesregierung mehr als wir und möchte die Pandemie schon am 30.12. beenden. Und
ich möchte auch mal nachfragen. Es war ja... der Senat hier, der rot-rot-grüne Senat, der hier versucht hat, am 29. alles platt zu machen.
Ja.
Was hältst du denn von diesen rot-rot-grünen oder blauen oder schwarzen oder wer immer da? Unterscheiden die sich noch?
Nee, es gibt ja auch keine Opposition mehr. Das war ja das, was ich von Anfang an bemängelt habe. Wir haben keinen Diskurs, weder in den Medien noch in der Politik, sondern es gibt eine Einheitsmeinung und andere Meinungen werden maximal bestraft. Und das ist ja das, warum wir aktiv sind oder warum ihr auch aktiv seid,
ja.
Um über diese Missstände aufzuklären. Und von daher sind wir jetzt einfach gespannt, was dann am 31.12. passiert.
Vielleicht noch ein Satz zum Schweigemarsch. Habt ihr damit irgendwas zu tun?
Also wir unterstützen das natürlich. Ich habe gesagt, ich freue mich über jeden Einzelnen, der aktiv wird, weil das ist auch das, was der Ralf Ludwig jetzt in seiner Rede am Sonntag gesagt hat. Der Rechtsstaat funktioniert nicht mehr richtig und wir müssen alle aktiv werden und unsere Grundrechte einfordern. Deshalb freue ich mich über jeden, der aktiv wird. Hat mich gefreut, das ist ja, glaube ich, der Christian Vogelmann, heißt er, glaube ich, von den Friedensfahrzeugen,
ja.
Der das organisiert, zusammen mit dem Netzwerk Impfentscheid. Ich finde es großartig, dass man sich eben nicht darauf verlässt, dass irgendjemand Demonstrationen organisiert, sondern alle können jederzeit Demonstrationen organisieren.
Mhm. Vielleicht noch, was du mir im Vorgespräch gesagt hast, die Gesundheitsämter, woher nehmen die eigentlich ihre Informationen bezüglich der Infektionen und der Zahlen und wie ist da, woher nehmen die das? Die müssen ja Insider-Informationen haben, an die wir nicht rankommen.
Vor allem, sie haben auch hellseherische Fähigkeiten teilweise, weil sie sagen, aus Erfahrungen in der Vergangenheit haben wir auf solchen Demonstrationen Infektionsrisiken festgestellt.
Superspreader-Events.
Ja, und ich wusste gar nicht, dass wir schon eine Pandemie hatten in Deutschland, wo wir Erfahrungswerte haben, aber das ist noch in Klärung, haben wir nachgefragt. Nee, und ansonsten steht da auch oft in Klammern aus der Tagespresse. Und das finde ich doch dann sehr interessant, dass Grundrechtsbeschränkungen aufgrund von Presseberichten definiert werden und nicht auf Basis von einem wissenschaftlichen Diskurs darüber, wie sind unsere Betten belegt.
Mhm. Michael Ballweg, vielen Dank für das Kommen nach Berlin, um mit uns zu sprechen. Ich glaube, dass du ein richtiger Leuchtturm bist. Das hast du dir vielleicht nicht ausgesucht, aber es ist jetzt einfach passiert, dass viele sagen, der Ballweg, da kann ich mich drin erkennen. Ich war auch noch bis vor Anfang des Jahres unpolitisch, aber ich möchte es nicht bleiben. Ein wesentliches Motiv ist ja auch, dass du Familie hast und deine Kinder sollen dich später, wenn sie die Frage stellen sollten, Papi, was hast du gemacht? Sagen, ja, ich war dabei. Und zwar, ich bin da reingegrätscht und habe nicht wie Oma damals gesagt, kann nichts machen. Vielleicht für alle, die das Interview sehen und sagen, ich habe noch nicht den Mut oder kann man da mitmachen, das soll dir auch dazu dienen, zu sagen, du musst dich selbst ermächtigen. Mhm. Da gibt es keinen Stempel oben drauf. Ist auch nicht ohne Risiko zu haben. Was ist denn das Risiko, was ist denn die Hürde, die man nehmen muss und wenn man die genommen hat, läuft es?
Ich würde einfach sagen, in kleinen Schritten vorangehen, so wie man sich's traut. Mal ohne Maske in den Supermarkt gehen, vielleicht versuchen, sich einen Attest zu holen. Vielleicht mal einen Flyer verteilen, auf den Demos was zu essen vorbeibringen, gucken, wie man da helfen kann. Also jeder das, was er tun kann.
Mhm.
Auch letztendlich im Internet YouTube-Videos teilen. Vielleicht im Facebook, wenn man noch einen Freundeskreis hat, der nicht so offen ist. Ab und zu mal was einstreuen, vorsichtig, so dass es halt Stück für Stück, jeder, der im Kleinen was tut, trägt ja dazu bei, dass der Schneeball immer größer wird.
Und sich natürlich auf diesen Demonstrationen, auf den Unterschieden blicken lassen und vielleicht auch mal fragen, vielleicht auch mal aus seiner persönlichen Erfahrung im Kindergarten, im Supermarkt auf die Bühne gehen und sprechen. Das müssen keine geschliffenen Reden sein, es müssen authentische Reden sein. Und
genau.
Ich glaube, das ist das große Pfund. Wir sehen uns zu Silvester.
Ja.
In dieser unseren Hauptstadt.
Absolut.
Mal sehen, wer sonst noch alles kommt von den Ordnungshütern und von den Spitzenpolitikern.
Ja, vielleicht haben wir auch mal einen auf der Bühne.
Ja, wäre wunderbar.
Noch Innensenator Geisel, wenn er dann nicht mehr Innensenator
genau.
ist vielleicht, ich weiß nicht.
Ich glaube, dass du mit der Initiative vielen Leuten Mut machst, weil sie sich in dir noch eher erkennen als in den anderen Verrückten, zu denen ich ja noch eher gehöre, weil ich sage, der redet so schnell. Ich rede jetzt auch langsamer, seit ich im Outback war. Und ich drücke
dir sehr gut getan.
Ja, ich drücke dir ganz fest die Daumen für die Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart. Angenommen, du wirst es. Was ist das Erste, was du machen wirst?
Also das Erste wäre, ich würde die Polizei dazu anweisen, die Corona-Maßnahmen anders umzusetzen, nämlich die Bevölkerung aufzuklären darüber, dass man aus sonstigen Gründen keine Mund-Nase-Bedeckung tragen muss.
Michael Ballweg, vielen Dank fürs Kommen.
Sehr gerne.
Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.